Und da ist er auch schon bei mir im Studio, Aaron Brösle aus der Innenpolitikredaktion von OE24. Einen schönen Vormittag, Aaron.
Schönen Vormittag, grüß dich, Sabrina.
Ja, wie schön ist dieser Vormittag? Oder fragen wir mal so, für wen ist dieser Vormittag denn schön, außer für die FPÖ?
Naja, man kann wirklich sagen, wahrscheinlich ist mehr als die Hälfte des Landes niedergeschlagen. Für die FPÖ ist es sehr schön, die zelebrieren jetzt schon in Vorfreude die Pressekonferenz von Herbert Kickl, auf die ja wirklich das ganze Land wartet. Weil,
vielleicht machen wir da gleich mal einen wichtigen Programmhinweis. Und zwar heute um 15 Uhr wird Herbert Kickl vor die Fernsehkameras treten und ein Statement abgeben. Natürlich sind wir schon im Vorfeld für Sie an dem Thema dran. Wir bringen jedes Wort live, was der FPÖ-Chef sprechen wird. Sollten Sie also nicht verpassen, heute um 15 Uhr. Sorry, jetzt bitte noch einmal um deine Ausführungen, aber das muss
also ja, um 15 Uhr sieht man Herbert Kickl dann vor den Medien. Dann wird er auch im Bewegtbild sprechen, weil man hat ja jetzt von ihm über Monate fast nichts gehört. Er hat auf Facebook gepostet, Social Media hat er bespielt, aber ein Interview hat man nicht gesehen. Und jetzt besonders rund um diese Krise, diese fürchterlichen Dreier-Koalitionsgespräche, ist er ja ganz still gewesen. Und die ganze FPÖ ist diszipliniert, sehr leise gewesen, bis jetzt Van der Bellen ihm am Dreikönigstag den Regierungsauftrag gegeben hat. Jetzt geht er natürlich gestärkt in die Verhandlung mit Christian Stocker, dem neuen ÖVP-Chef. Und diese Verhandlungen dürften jetzt auch schon bald starten. Das wird er heute sagen, wann das genau beginnt.
Ich meine, man muss dazu sagen, viel musste Herbert Kickl ja nicht tun. Ich glaube, es war jedem in ganz Österreich eigentlich klar, dass diese Dreiergeschichte nicht funktionieren würde, außer denen, die am Verhandlungstisch gesessen sind und die hier unbedingt wollten. Aber es haben eigentlich wirklich große Namen in Österreich, große Analysten, große Experten immer wieder gesagt, es ist nahezu unmöglich, hier auf einen gemeinsamen Nenner in dieser Dreierkoalition zu kommen. Also es war erste Reihe, fußfrei, großes Kino für Herbert Kickl. Der konnte sich zurücklehnen und einfach nur lachen. Permanent steigende Umfragewerte. Also mittlerweile hat er ein Pokerblatt in der Hand, was er nicht mehr verlieren kann.
Naja, ich melde da Widerspruch ein. Zum einen hast du recht, Herbert Kickl musste wirklich nichts machen, als zu warten. Auf der anderen Seite hätte diese Dreierkoalition schon etwas werden können, wenn sich diese drei Parteien halt bewegt hätten. Das ist leider nicht passiert. Wenn sich diese drei Parteien eben zu Kompromissen bereit gefunden hätten und bestimmte Punkte abgesteckt hätten, die für Österreich wichtig sind, dann hätte das schon Erfolg haben können. Aber was mich halt so verstört an der ganzen Sache und sicher auch viele Österreicher ist, wie ist es möglich, dass man monatelang verhandelt und dann plötzlich drauf kommt, dass es nicht geht.
Es ist in Wahrheit fast ein Dreivierteljahr, wo verhandelt worden ist. Über 100 Tage haben wir seit der Nationalratswahl im September. Also ich möchte das Wort ungern im Fernsehen in den Mund nehmen, aber es ist schon ein bisschen eine Verhohnepiepelung von den Menschen, wenn man sich denkt, wie lange da jetzt gesprochen worden ist, für das das nichts rausschaut. Das ist das eine, aber auch im Punkt der Parteien denke ich mir, das ist ja ein unfassbarer Image-Schaden, den insbesondere die ÖVP da jetzt eingefahren hat. Also man möchte fast mit Franz Fischler irgendwie sagen, man versteht es, weil der Schaden, der hier angerichtet ist, da mag es ja gar nicht mehr in der ÖVP Mitglied bleiben, bei dem, wie die Situation momentan ist, heute A, morgen B. Jetzt muss man sich der FPÖ andienen, wo man vorher drüber geschimpft hat, hochziehen. Wie passt das alles noch zusammen? Wie heftig beschädigt ist das Image von der ÖVP?
Ja, die ÖVP ist eine Partei der Wendehälse, das kann man so sagen. Die haben fast jeder in dieser Partei hat den Kickl ausgeschlossen, sogar als Regierungsmitglied. Und jetzt ist der Einzige, der klare Konsequenzen gezogen hat, Kanzler Nehammer. Der musste gehen. Der wird auch am Freitag als Kanzler abtreten. Und alle anderen haben jetzt, oder fast alle anderen haben gesagt, gut, dann machen wir es halt jetzt mit dem Kickl unter dem Vorwand, die Stabilität Österreichs zu wahren. Aber ich denke, man muss schon auch das Wort in den Mund nehmen, das du vorhin vielleicht sagen wolltest, als es um diese Dreierkoalition ging. Also die Österreicher fühlen sich verarscht. Die fühlen sich nach Strich und Faden einfach versäckelt, verlumpt, verarscht. Was soll denn das? Da muss man doch gleich zu Beginn abstecken, welche Ziele man erreichen will und nicht wochenlang verhandeln, sogar an den Feiertagen, sogar zu Silvester ist man noch zusammengesessen. Und
es
am
ist
Schluss
ein bisschen eine
Showpolitik
gewesen und ich glaube irgendwie, das, was du sagst, die Österreicherinnen und Österreicher, und wir haben das in so vielen Umfragen auch gesehen, die wir hier auf OE24 TV auf der Straße durchgeführt haben oder auch andere Medien, Medien, die bei den Bürgerinnen und Bürgern nachgefragt haben. Die Menschen waren verärgert, dass man mit dieser demokratischen Usance gebrochen hat und nicht akzeptiert hat, wer jetzt eigentlich den größten Teil der Wählerstimmen für sich verbuchen konnte. Weil auch wenn dann immer argumentiert worden ist, es haben nicht alle Herbert Kickl gewählt, sondern die Mehrheit hat Herbert Kickl nicht gewählt. Ja, aber es hat auch nicht jeder, der die FPÖ gewählt hat, jetzt unbedingt Herbert Kickl als Person gewählt, sondern in erster Linie das Programm, für das die FPÖ steht. Also hier war schon sehr viel Showpolitik auch dahinter. Kann man jetzt sagen, dass sich hier die Gegner von Herbert Kickl ins eigene Fleisch geschnitten haben und sich selbst quasi einen Schuss ins Knie gegeben haben mit der ganzen Brandmauer-Aktion?
Naja, das ist vielleicht etwas zu martialisch ausgedrückt, aber es war auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen und die Autorität auch des Bundespräsidenten ist jetzt schwer beschädigt, obwohl er zu Beginn halt wirklich vor der Situation gestanden ist, dass Herbert Kickl isoliert war. Da hat zwar fast ein Drittel, also 28,8% die FPÖ gewählt, aber alle Parteien haben ausgeschlossen, mit ihm zu koalieren. Auch die ÖVP. Die hat ja sogar Taschentücher gedruckt mit Sprüchen. Sie werden diese Taschentücher brauchen, wenn der Kickl Kanzler wird. Und so stand halt der Van der Bellen dann damals vor der Situation, dass der Kickl keine Mehrheit bilden kann. Der hat alle eingeladen. Damals war auch ÖVP noch unter dem Nehammer-Kurs, dass man mit ihm nicht zusammengeht. Und auch die anderen Parteien haben das ausgeschlossen. Aber vielleicht wäre es doch schlauer gewesen, wenn er ihm den Auftrag gegeben hätte und Kickl dann an die Wand gefahren wäre, weil viele diesen Bruch mit der Usance nicht verstanden haben.
Na, vor allen Dingen, es wirkt immer ein bisschen unfair. Also es sind viele Überlegungen dahinter, die man jetzt verstehen kann oder auch vielleicht verstehen möchte, aber nicht unbedingt muss. Und das war vielleicht auch ein bisschen ein Bruch von Vertrauen, was die Österreicherinnen und Österreicher bisher in das politische System hatten, dass man doch sowas wie demokratische Usancen einfach aufrechterhält und dass man darauf vertrauen kann als Wähler, dass eben doch die Partei, die der Wahlsieger ist, eine besondere Rolle zugeschrieben kriegt. Aber jetzt werden wir ja schauen, wie sich das Ganze auswirkt, wenn die FPÖ tatsächlich eben den Regierungsbildungsauftrag hat. Den hat sie jetzt schon und vor allen Dingen, wie es jetzt weitergeht in den Gesprächen. Jetzt hören wir immer wieder, dass ja quasi gerade das Wirtschaftsprogramm eine Gmadewiesen ist zwischen ÖVP und FPÖ. Ja. Man hört auch immer wieder, gerade in puncto Migrationspolitik, da herrscht Einigkeit, aber dennoch übersieht man zahlreiche Stolpersteine, die es durchaus gibt. Und du nickst schon mit dem Kopf, was sind da für dich so die größten Stolpersteine?
Ja, zum einen die EU-Feindlichkeit der FPÖ und das geht ja auch direkt auf die Wirtschaft dann zu. Da hat heute der Chef der Industriellen Vereinigung auch gewarnt im Morgenjournal, dass man auf keinen Fall diesen FPÖ-Strömungen hier recht geben darf, die gegen die EU sind, weil Österreich lebt ja vom Export. Wir sind eine Exportnation und da muss auch gewährt bleiben, dass die Wirtschaft weiter mit dem Ausland Handel treiben kann und dass man sich da nicht völlig isoliert in der Europäischen Union. Und auf der anderen Seite gibt es Streitpunkte bei der geopolitischen Bedrohung durch Russland. Da will die ÖVP eben an den Sanktionen festhalten gegen Putin. Die FPÖ ist da strikt dagegen, ist eigentlich Putin-freundlich und zeigt sich da auf einer Seite auch mit Viktor Orban. Und die könnten gemeinsam also einiges blockieren in der EU. Dann gibt es weitere Streitpunkte natürlich zwischen
den
beiden.
Darf ich da kurz mal bei dem Thema mit der Außenpolitik bleiben? Ja. Aber glaubst du nicht, dass sich gerade auch die Standpunkte innerhalb der EU jetzt maßgeblich ändern werden, wenn President-elect Donald Trump mit 19. Jänner ins Amt kommen wird? Weil da wird sich ja die Situation für die EU maßgeblich verändern, weil Trump durchaus eine große Nähe zu Russland hat und diese auch suchen wird.
Naja, Trump hat sich immer ein wenig beeindruckt gezeigt von starken autoritären Diktatoren. Also er ist dann gern nach Nordkorea oder hat auch von Putin mit Respekt gesprochen. Er hat sogar gesagt, Putin kann mit Europa machen, was er will, wenn die Europäer nicht ihre 2% vom Bruttoinlandsprodukt für das Militär ausgeben. Also gerade
aber
in dieser
genau
Situation,
da, dass sich vielleicht die europäische Politik durchaus ändern wird mit einem Donald Trump
gerade, in der USA. Ja, gerade wenn jemand wie Donald Trump jetzt die USA führen wird, wäre es wichtig, dass die EU zusammenarbeitet und nicht blockiert wird von einzelnen Leuten, die sich ja dann als Regierungschef kann sich ja Kickl in Zukunft, wenn er es denn wird, aufführen wie Viktor Orban in der EU. Also der könnte dort dann auch Ultimaten stellen, könnte Forderungen erheben, alles blockieren oder zumindest vieles blockieren. Und
muss man aber auch immer sagen, rein theoretisch, aber es ist ja nicht so, dass der Herbert Kickl jetzt kommt und das ganze Land umkrempeln will. Er kann das ja nicht von heute auf morgen machen, sondern es ist peu à peu. Es ist immer noch eine Demokratie, die FPÖ ist nicht eine Alleinregierung, wenn sie jetzt in die Macht kommt, sondern sitzt immer noch die ÖVP genauso mit drinnen. Also ist da nicht auch ein bisschen Schwarzmalerei mit dabei, dass man dieses ewige Dämonisierung der FPÖ einfach nicht aufgeben will, weil es nun mal leicht ist, eine Partei zu dämonisieren und ihr immer den schwarzen Peter zuzuschieben. Wäre es jetzt nicht eigentlich an der Zeit zu sehen, wo man doch jetzt allein im letzten Wahljahr gemerkt hat, wie sehr sich die FPÖ zumindest versucht hat zu ändern? Sie ist wesentlich salonfähiger geworden, teilweise, nicht immer, aber teilweise hat sich auch schon die Rhetorik verändert. Ja? Gerade jetzt in der aktuellen Situation hätte man fast erwartet, dass die FPÖ das eine oder andere Spot-Posting oder Spottmeldung von sich gibt nichts. Herbert Kickl hat, ich sage das jetzt einmal ganz salopp, die Truppe voll im Griff. Da gibt es keine Untergriffigkeiten, da kommen keine, Verzeihung, wir sind im Farbfernsehen, ich weiß, ich sage es aber trotzdem, da kommen keine blöden Meldungen aus obersten Reihen, sondern man hält still, man nimmt die Situation, wie sie ist und man konzentriert sich aufs Arbeiten. Kann man da nicht vielleicht auch mal sagen, eigentlich machen sie es jetzt doch ganz gut? Kann man nicht ein bisschen was Positives manchmal in der FPÖ finden?
Naja, einige Punkte bei der FPÖ kann man vielleicht sagen, dass sie dort schon, was zum Beispiel die Migration angeht, ein Punkt, der alle Menschen in Österreich beschäftigt. Sie haben gesagt, da braucht man auch Kontrolle, weil das regt die Menschen auf, diese unkontrollierte Zuwanderung, auch die Unsicherheit, die damit einhergeht. Da sind die Leute schon wütend. Aber was kann die FPÖ da für Lösungen bieten? Also da schaut es ja dann schon wieder mager aus. Und dann muss man sagen, Herbert Kickl, der hat Kreide gefressen, der kommt jetzt ganz sanftpfötig daher, weil er natürlich auch Angst hat, dass er sich jetzt noch den Weg zum Volkskanzler, wie er es nennt, verbauen könnte. Und wir werden noch schauen, was da alles möglich ist, wenn er mal wirklich dann in das Kanzleramt kommen sollte. Dann kann er sich dann natürlich schnell ändern. Und es sind einige Möglichkeiten.
Sollte, also du glaubst immer noch nicht dran, dass Herbert Kickl tatsächlich der erste FPÖ-Bundeskanzler der Republik Österreich werden kann. Du siehst er, nein?
Ist noch nicht fix.
Ist noch nicht
zum
fix.
Einen
aber was sind da für dich zum Beispiel Punkte? Weil ich denke, gerade wenn du irgendwie sagst, dass sich jetzt noch etwas bei den Verhandlungen, die FPÖ hat ein sensationelles Blatt in der Hand, um bei dem Wording Poker zu bleiben, weil in Wahrheit, wenn die ÖVP regieren will, dann kann sie es nur als Juniorpartner, sie muss klein beigeben. Du hast es selbst
haben
angesprochen,
ja
Stocker um 180
haben
Grad
sie ja
verändert.
Schon. Haben also, sie klein beigegeben.
Weil
ja.
Wenn sie es nicht tun und wenn diese Regierung Regierungsgespräche scheitern, ist der einzige Weg dann hin zu den Neuwahlen. Und dann würde ich mal meinen, für alle FPÖ-Gegner gute Nacht, weil mit den aktuellen Umfragen gewinnt die FPÖ. Und dann ist es wirklich so, dass sie eine richtig große Mehrheit haben, die vielleicht tatsächlich Dinge anrichten kann, die ihre Gegner verhindern wollen.
Sie wird auch dann keine absolute Mehrheit haben. Sie wird auch bei Neuwahlen einen Partner brauchen, die FPÖ, selbst wenn sie auf die 35% kommen sollte, wie jetzt in Umfragen prognostiziert. Oder wie auch in der Steiermark Mario Kunasek erreicht hat, der dort Landeshauptmann wird. Die FPÖ wird über die 35% bei Neuwahlen sicher nicht hinauskommen. Die ÖVP wird natürlich stark verlieren, selbst wenn Kurz zurückkommen sollte. Die ÖVP versucht ja jetzt mit einem Comeback von Sebastian Kurz auch in den Verhandlungen noch irgendwie einen Poker zu finden. Aber zieht er wirklich im Duell gegen Kickl?
Das ich glaube, man muss sich auch fragen, ob Sebastian Kurz das will, dass er jetzt kommt und den Karren aus dem Dreck
ziehen will. Ja, er bestreitet das im Moment. Die Sache ist halt, will Kickl den Karren aus dem Dreck ziehen? Österreich steht ja vor einer riesen Budgetkrise.
Er sagt, er will.
Er sagt, er will. Vor. Ja, und er will in Verhandlungen jetzt natürlich auch die ÖVP bis auf das letzte Hemd ausziehen. Das Innenministerium will er fix haben. Das werden sie ihm wahrscheinlich auch geben müssen. Aber er will natürlich noch viel mehr Posten und Macht für die FPÖ, die ja Erste geworden ist in der Wahl. Und da ist die Frage, wie stark die ÖVP jetzt da nachgibt, ob sie ihm jeden Wunsch erfüllt. Weil die Blauen werden wirklich jeden Wunsch stellen in diesen Verhandlungen, die ja jetzt schon bald mit Stocker beginnen. Stocker selbst ist ja ein schwacher ÖVP-Chef. Der ist es jetzt geworden, weil man keinen anderen gefunden hat. Der hat leider auch keine Visionen für unser Österreich. Das ist ein Parteisoldat, ein Apparatschik. Und Stocker macht halt jetzt, was der Parteivorstand gesagt hat. Er verhandelt mit der FPÖ. Gleichzeitig
aber
kandidiert
fragen,
Stocker, das möchte ich noch sagen, gleichzeitig kandidiert Stocker am 26. Jänner bei den Gemeinderatswahlen in Wiener Neustadt, weil er sich halt doch nicht ganz sicher ist, ob er überhaupt der Chef bleibt. Und er sich diesen Posten da noch sichern möchte. Wenn er wirklich konsequent jetzt Chef wäre, dann würde er sagen, ich kandidiere da nicht als Vizebürgermeister wieder bei den Gemeinderatswahlen, sondern ich fokussiere mich jetzt auf den Bund.
Sagst du, ich muss ja wieder ein bisschen dagegen regen, könnte man das denn nicht eigentlich so sehen? Ich meine, es ist offiziell der Stocker nur interimistisch jetzt Parteichef.
Sagt die ÖVP selber ja nicht mehr. Die sagen, sie haben das Wording nicht genannt. Die ÖVP bestreitet
das interimistisch. Du sagst, es soll bleiben.
Der könnte ja auf 2 Jahre ÖVP-Chef sein, wenn die sich nicht einigen. Die
sind vielleicht ja gibt es aber auch einfach keine besseren Kandidaten als Christian Stocker. Das ist das eine. Und das andere muss man halt schon sagen, wenn sich jetzt alles an der Person Stocker aufhängt und man immer wieder spricht von Stocker als Person, ein 180-gradiger Wende heißt, das mag vielleicht sein, aber am Ende des Tages hat ja Stocker als Generalsekretär nicht für sich, sondern für die Partei gesprochen und vor allen Dingen auch im Auftrag von Karl Nehammer. Also so ist es ja nicht, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, Stocker hätte alles aus eigenen Stücken entschieden. Als Generalsekretär sprichst du ja in erster Linie für die Partei und vielleicht hat da natürlich schon auch dazu geführt, dass Stocker selbst einfach gesagt hat, das ist das, was die Partei will, dafür bin ich angestellt, das ist meine Position hier, das trage ich nach außen. Man könnte dann natürlich auch argumentieren, dass auch Herbert Kickl selbst im Wahlkampf nicht nur Rosen gestreut hat, nennen wir es mal so, sondern eher recht. Mehr die Dornen liegen hat lassen für die politischen Gegner. Also ich glaube, man ist sich da nicht schuldig geblieben. Sowohl der eine als auch der andere hat ein blaues bzw. schwarzes Auge mit nach Hause genommen, oder?
Ja, na klar, du sagst es, die wollten sich gegenseitig auf die Hörner nehmen. Jetzt gibt Stocker die Schmusekatze und ich stimme dir auch zu, er ist ein Parteisoldat. Die Frage ist, hat er Visionen, Vorstellungen, auch Ideen, wie man in Österreich jetzt die Wirtschaft wirklich wieder auf Vordermann bringen kann, wie man dieses Land verbessern kann oder dient dann nur der ÖVP und schaut, dass diese Partei so viel Macht wie möglich hält.
Da würde ich gerne noch bleiben, weil du gesagt hast, du glaubst, die FPÖ wird nehmen, was geht. Ich halte auch hier wieder dagegen, damit wir unterschiedliche Ansichten haben. Ich glaube das nicht, denn ich habe so den Eindruck, dass die FPÖ zeigen will, dass sie durchaus staatsmännisch agieren kann, dass die FPÖ Weitblick hat, dass man ihr vielleicht Unterstellungen aus der Vergangenheit nicht mehr umhängen kann. Und ich denke, Herbert Kickl ist ganz groß daran interessiert, eine harmonische Regierung zusammenzukriegen, weil das, was du völlig richtig sagst, was er machen muss, als Bundeskanzler in den nächsten Jahren, wird nicht angenehm werden für die Leute. Und wenn er ihnen die eine oder andere Keule umhängen muss, wenn man vielleicht auch jetzt nicht unbedingt neue Steuern ansetzt, aber man wird irgendwo einsparen und irgendjemand wird weniger haben als jetzt.
Irgendjemandem muss er Geld wegnehmen.
Richtig.
Das muss er
also
auch, wenn er sich Volkskanzler
nennt. Glaubst du nicht, dass Herbert Kickl da versucht, zumindest in der Regierung so viel Harmonie aufzustellen, dass er da nicht angreifbar ist, weil sonst wäre diese Freude über den Volkskanzler doch nur eine sehr kurze?
Naja, wie soll er Harmonie in der Regierung stiften?
Du glaubst, dass das weiterhin großes Streitpotenzial haben wird? Also selbst wenn jetzt ÖVP und FPÖ auf einen grünen Zweig kommen,
na
vorläufig,
klar. Na sicher.
Du glaubst, der Kase ist noch ein bisschen, da kommt noch was, sagst
na
du,
schau,
selbst wenn sie zusammenkommen.
Nein, die ÖVP muss da noch einiges an Kas essen, sozusagen. Du musst ja nur nach Niederösterreich schauen. Und da war ja Michael Leitner noch die Stärkere, die da mit der FPÖ zusammengegangen ist. Da wird natürlich auch die ÖVP Buße tun müssen, aus Sicht der FPÖ für das, was während Corona passiert ist. Die wird noch ganz viel auslöffeln müssen, wenn sie wirklich mit Kickl und den Blauen in eine Regierung geht. Auch wenn man das zu Beginn harmonisch gestalten will, das wird nicht harmonisch bleiben.
Und sag Aaron, wie schaut es jetzt eigentlich aus, weil wir gerade von Stärke sprechen? Die FPÖ als solche, als Partei, hat gut abgeschnitten, hat sensationell abgeschnitten. In den Bundesländern ist sie außergewöhnlich gut aufgestellt, da passt alles. Aber hat die FPÖ überhaupt die Manpower, dass sie jetzt wirklich Kompetenz auf höchster Ebene für Minister aufstellen kann? Welche Namen gäbe es da, wo man sagen würde, ja, das sind anerkannte Persönlichkeiten, die viel Erfahrung mitbringen würden für ein oder zwei Ressorts, beziehungsweise da gäbe es Namen, die durchaus auch überparteilich honoriert werden würden oder die über ein positives Standing verfügen?
Naja, einige gibt es da schon, weil die FPÖ hat zum Teil auch Manager mit Wirtschaftserfahrung, die in diese Ressortverantwortlichkeit kommen könnten. Da gibt es auch einige, die schon mit der ÖVP zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel den Arnold Schiefer, der hat bei der ÖBB als Manager gearbeitet und hat dann ein Koalitionsprogramm damals mit der Kurz-ÖVP ausgehandelt. Ich denke aber, dass Herbert Kickl vor allem maßgebliche Ressorts, wie zum Beispiel das Innenministerium, das er will, mit Loyalisten besetzen wird. Da duldet er keinen Widerspruch, so wie es bis jetzt auch keinen Widerspruch in der FPÖ gegen Kickl gibt.